Altersdemenz und das Wissen der Literatur. Den Vortrag hält der emeritierte Professor Hans-Georg Pott von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er ist Experte für neuere deutsche Literaturwissenschaft. Gehalten hat er seine Rede auf Einladung der Volkswagen-Stiftung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 2. Dezember 2011. Bereits 2002 hatte die Volkswagen-Stiftung aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens einen Förderwettbewerb ausgeschrieben, der den Titel »Individuelle und gesellschaftliche Perspektiven des Alterns« getragen hat. An der Universität Jena haben Soziologen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler und psychosoziale Mediziner die sogenannten Zonen des Übergangs erforscht. Dabei wird das Leben in drei Phasen unterteilt: in die Kindheit und Jugend, das Erwachsenenalter und eben das Alter. Da wiederum gibt es die wissenschaftliche Unterscheidung zwischen dem sogenannten jungen Alter und dem späteren, das häufig mit der Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt wird. Vor dem Übergang in diese letzte Phase des Lebens herrsche bei den allermeisten eine diffuse Angst, meint Professor Dr. Stefan Lessenich von der Universität in Jena. Dieser Übergang, so führt er aus, werde daher so lange wie möglich hinausgeschoben und auch verdrängt. Wirklich alt erscheine man dann nicht selbst, sondern das seien die jeweils anderen. Vom 1. bis 3. Dezember 2011 haben die Fachleute diese und ähnliche Aspekte miteinander diskutiert.
Was kann ein Geisteswissenschaftler zur Altersforschung beitragen? Als Literaturwissenschaftler beschäftige ich mich mit dichterischen, also fiktionalen Werken. Schon Platon im Ion nannte uns, genauer unsere Vorfahren, beschämte Rhapsoden und fügte hinzu: ebenso wie die Dichter seit Homer hätten wir ohne viel Sachkenntnis lediglich viel Schönes zu erzählen. Immerhin hat dann Horaz in der berühmten dritten Epistel im Vers 333 seiner De Arte Poetica neben dem Unterhaltungswert der Dichtung, dem Delektare, ihr auch einen Belehrungs- und Bildungswert prod esse zugestanden. Auf Lateinisch aut prod esse volunt, aut delectare poete, aut simul et jucunda et idonea dicere vitae. Ich möchte versuchen zu zeigen, auf welche Weise uns die Dichtung über das Alter belehren kann. Ich habe in meinem Buch Eigensinn des Alters das Thema Demenz, das als solches, also unter diesem Titel, als solches fast nur in der jüngsten Literatur behandelt wird, also der Literatur der letzten 20 Jahre, ausgelassen und versuche es nun zu ergänzen. Konnte man Krankheiten des Körpers, die nicht den Kopf betreffen, noch mit einem dualistischen Körper-Geist-Modell kompensieren, wie zum Beispiel ein Alterstopos Trost spendet, der besagt, dass bei schwindenden Körperkräften ein starker Geist erhalten bleibe, so kollabiert der Dualismus spätestens bei Krankheiten des Gehirns. Mit denen ist, wie wir alle wissen, unsere alternde Gesellschaft zunehmend konfrontiert. Konnte für Thomas Mann die Schwindsucht, also Tuberkulose, ein Sinnbild für den Zustand des Vorkriegs Europa, also vor 1914 sein, genauer der Zustand einer leicht erhöhten Körpertemperatur, um die im Zauberberg ein regelrechter Kult vom Erwerb eines Thermometers bis zum ständigen Messen getrieben wird, um so an den Messwerten geistig-seelische Befindlichkeiten abzulesen, ein Zustand, der analogisiert wird zum Fieber der Völker Europas, bis die Krankheit, der Krieg, vollends ausbricht, so wird in jüngster Zeit die Krankheit Alzheimer und das Vergessen als Sinnbild unserer Gesellschaft gedeutet. So heißt es in dem schönen Buch von Arno Geiger, Der alte König im Exil, ich zitiere: Der Überblick ist verloren gegangen, das verfügbare Wissen nicht mehr überschaubar, pausenlose Neuerungen erzeugen Orientierungsprobleme und Zukunftsängste. Von Alzheimer reden heißt von der Krankheit des Jahrhunderts reden. Durch Zufall ist das Leben meines Vaters symptomatisch für diese Entwicklung. Sein Leben begann in einer Zeit, in der es zahlreiche feste Pfeiler gab: Familie, Religion, Machtstrukturen, Ideologien, Geschlechterrollen, Vaterland, und mündete in die Krankheit, als sich die westliche Gesellschaft bereits in einem Trümmerfeld solcher Stützen befand. Angesichts dieser mir während der Jahre heraufdämmernder Erkenntnis lag es nahe, dass ich mich mit dem Vater mehr und mehr solidarisch fühlte. Soweit Geiger. Nun macht es einen erheblichen Unterschied, ob ich unter dem Vergessen, dem Verlust persönlicher Erinnerungen leide oder ob ich es als eine wünschenswerte Leistung des Gehirngedächtnisses betrachte. Angesichts der tagtäglichen Fluten von Informationsmüll wären neue Kulturpraktiken des Vergessens ohne Verlust des persönlichen Gedächtnisses einzuüben. Aber das ist ein anderes Thema. Im Fall bestimmter Überspannungen der Gesellschaft, der Ausdruck einer kranken Kultur mag dafür stehen, betrete ich das freilich hochspekulative Gebiet der Epochenkrankheiten, das die Krankheiten des Leibes und der Gesellschaft, wie Thomas Mann im Zauberberg, analogisiert. Beispielsweise die Neurasthenie als sinnbildliches Symptom für oder eigentlich gegen die nervösen Großstädte Paris, Wien, Berlin um 1900. Die Demenzkrankheiten stehen für und damit gegen den Informationstsunami von Massenmedien und Internet und den Boom von Gedächtniskulten in der Gegenwart. Versuche, einen ursächlichen, also einen Kausalzusammenhang zwischen den geistigen Pathologien einer Gesellschaft und dem gehäuften Auftreten einer bestimmten Krankheit in einer Epoche herzustellen, sind schon deshalb unstatthaft, weil der Ausdruck einer epochalen Großbefindlichkeit empirisch schwer zu verifizieren sein dürfte, ganz abgesehen von der Frage, wer diagnostiziert die Pathologien einer Gesellschaft. Die Approbation dafür könnte nur den Dichtern und unter besonderen Auflagen intellektuellen Kulturkritikern erteilt werden. Also man denke etwa an Adorno. Warum kann es eigentlich nur den Dichtern gestattet sein, derartige Spekulationen anzustellen? Weil Gleichnisse und Analogien, auf denen ja solche Zuschreibungen beruhen, nicht nur das Salz und die Würze der Poesie sind, sondern auch Sinnzusammenhänge herstellen, wo ursächliche Zusammenhänge nicht bestehen oder nur gemutmaßt werden können. Gleichzeitig ist mit Susan Sontag und ihrem Essay »Krankheit als Metapher« vor einer unstatthaften Übertragung von Metaphern auf Krankheitsbilder zu warnen, wie das insbesondere in der Form von Schuldmetaphern im Falle von AIDS eher geschehen ist. Für Beobachter scheint das erste und auffälligste Merkmal einer Demenzerkrankung das Vergessen zu sein. Das gilt nicht nur für die Alzheimer-Krankheit, für die das informative Buch von David Schenk »The Forgetting, Alzheimer's Portrait of an Epidemic«, aber inzwischen gibt es eine Fülle von populärwissenschaftlicher Alzheimer-Literatur, und ein erzählender autobiografischer Essay von Jonathan Franzen, ich germanisiere den und nenne ihn jetzt Jonathan Franzen, obwohl er sich im Englischen amerikanisch Franzen ausspricht, ein Essay, das Gehirn meines Vaters als Beispiele gelten können. Erinnern und Vergessen gehören zum Kern des Menschseins. Da Demenzkrankheiten zumeist eine Veränderung der Persönlichkeit, der personalen Identität bewirken, stehen in den Berichten von Angehörigen demenzkranker Identitätsprobleme im Vordergrund. Dazu sind in letzter Zeit zahlreiche Schriften, auch literarische Werke, Biografien, Autobiografien, fiktionale Erzählungen und Romane erschienen. Die literarisch anspruchsvollsten Arbeiten sind meines Erachtens das schon erwähnte Buch von Anu Geiger und, ich behaupte, auf Thomas Mann-Niveau, Jonathan Franzens Familienroman »The Corrections«, Korrekturen, anzusehen. Eine kürzere autobiografische Erzählung, »Das Gehirn meines Vaters«, behandelt vom Erinnern an das Vergessen und erfüllt damit eine der wichtigsten Funktionen von Literatur, Gedächtnis zu stiften, auch im Angesicht der Krankheit des Vergessens, in dem Versuch, den neurologischen Diskurs über das Gehirn in einen literarischen einzubauen. Der Vater hatte einige Jahre vor seinem Tod an einer Universitätsstudie über Gedächtnis und Altern teilgenommen, mit der Vergütung einer kostenlosen Autopsie seines Gehirns. Leider muss man tot sein, um den eigenen Bericht lesen zu können, was ein rechtes Kunststück sein dürfte. Franzen erinnert sich zu Beginn an ein Valentinspäckchen von seiner Mutter, das unter anderem den Autopsiebericht des Gehirns des Vaters enthält. Ich zitiere: »Ja, noch während jenes Valentinsvormittags griff mein Gehirn auf schon vorhandene Kategorien von Rot und Herz und Mr. Goodbar zurück. Der graue Himmel in meinen Fenstern war mir von tausend anderen Wintervormittagen vertraut und Millionen meiner Neuronen widmeten sich schon einem Bild meiner Mutter, ihrer Knickerigkeit beim Frankieren, ihrer romantischen Zuneigung zu ihren Kindern, ihres schwelenden Zorns auf meinen Vater, ihres eigenartigen Mangels an Takt und so weiter. Meine Erinnerung an jenen Vormittag besteht daher, entsprechend den jüngsten Modellen, aus einer Reihe fest installierter Nervenverbindungen zwischen den maßgeblichen Bereichen des Gehirns sowie einer Prädisposition der gesamten Konstellation, sofort chemisch-elektrisch aufzuleuchten, wenn ein Teil des Kreislaufs stimuliert wird. Soweit das Zitat. Die Versubjektivierung oder Anthropomorphisierung der Beschreibungssprache der Neurologie, also Millionen meiner Neuronen widmeten sich, zeitigen einen ironischen Effekt, womit implizit ein naturwissenschaftlicher Reduktionismus ad absurdum geführt wird. Die natürliche Sprache bleibt eben die letzte Metasprache für unser Verstehen. Ganz ähnlich beginnt ja der Mann, der Anfang des Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, dem anderen großen Jahrhundertroman, mit den barometrischen Minima und Maxima, den Isothermen und Isotheren, die ihre Schuldigkeit taten, um uns das Tatsächliche erst verständlich zu machen, mit dem Satz, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Franzen kommentiert sein Satzgebilde, ich finde es schön und postmodern. Vielleicht liegt in der Fähigkeit zur Ironie das höchste und erstaunlichste Vermögen des Gehirns. Und ohne Ironie gibt es keine Freiheit des Denkens. Der literarische Dreh, wenn man so will, zeigt sich darin, dass der Autopsiebericht der Bericht eines individuellen Gehirns ist, dessen Einzigartigkeit die geliebte Persönlichkeit aus den neurochemischen Informationen nicht ermittelt werden kann. Franzen schreibt, wer will schon so eine Lebensgeschichte? Die kann nur erzählt werden. Er sagt, das war seine Krankheit. Es war, könnte man sagen, auch seine Geschichte, aber sie müssen sie sich schon erzählen lassen. Einzig die Literatur vermag die einzigartige Geschichte eines einzigartigen Menschen mit Name und Adresse sozusagen und ohne ein Fallbeispiel zu sein, zu erzählen. Darin bewahrt und bewährt sie die Würde des Menschen. Hier tut sich ein Fenster zum Sinn auf, zu einem Sinn, der ihn nicht mehr an die Einheit von Bewusstsein und Erinnerung bindet und an ein Bild der Persönlichkeit als Identität, wie es als kulturelle Norm gilt. Trotz des Ich-Verlustes bleibt der Wille seines Vaters bestehen, Zitat, unterhalb von Bewusstsein und Erinnerung. Inmitten des geistigen Verfalls gibt es lichte Momente und klare Worte, Worte, die er früher nicht sagen konnte. Denn zu seiner reifen männlichen Persönlichkeit gehörte es, Distanz zu wahren, nicht loszulassen, wenig Gefühle zu zeigen, wie das so oft bei Männern ist. Und er kann nun das Wort sagen, wie, ich habe deine Mutter immer geliebt, immer. Ironischerweise verkehren sich dann die Rollen, denn die Mutter will sich daran gar nicht erinnern. Ebenso im letzten Stadium, danke fürs Kommen. Und der letzte anrührende Brief an seinen Neffen, schon mit zittriger Hand, Symbol, wie Franzen schreibt, einer unsichtbaren, heroischen Willensanstrengung. Franzen beginnt also zu erzählen, indem er versucht, sich an die ersten Anzeichen des geistigen Verfalls seines Vaters zu erinnern, was naturgemäß schwer ist, da eine gewisse Vergesslichkeit zur Normalität des Alters gerechnet wird. Mit dem Fortschreiten der Anzeichen einer degenerativen Krankheit beginnt auf beiden Seiten ein Spiel der Verstellungen und des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Er will in seinem Vater den alten, gänzlich ganzen Earl Franzen sehen und gelangt zu der bemerkenswerten Selbsterkenntnis, ich brauchte ihn weiterhin als Akteur in der Geschichte meiner selbst. Das erklärt, warum es den Angehörigen so schwer fällt, mit dem Identitätsverlust umzugehen. Denn auch die eigene Identität ist gefährdet, zu der die Kontinuität einer Lebensgeschichte gehört, die man erinnern und sich erzählen kann, in die auch das bis dato heile Bild des Vaters verwoben ist. Mit dem Zerfall der Persönlichkeit des Vaters, wie der Sohn ihn kannte, ist die eigene bedroht. Franzen schreibt, wo ich eigentlich akzeptieren sollte, ja, das Gehirn ist ein Klumpen Fleisch, bewahre ich mir offenbar einen blinden Fleck, über den ich dann Geschichte lege, die die seelenartigeren Aspekte des Ich betonen. Auch hier wird eine Aufgabe der Dichtung sichtbar, die seelenartigen Aspekte freizulegen, man könnte auch sagen, die Seele zu retten. Der Bericht von Jonathan Franzen endet mit einer medienpolitischen Betrachtung über den Naturalismus, der hier Materialismus genannt wird. Also Naturalismus nennt das Habermas, die Reduktion, die Neurologen vornehmen wollen, auf reine neurochemische Mechanismen des Gehirns. Zitat: Der Wunsch, unauslöschlich aufzuzeichnen, Geschichten in unvergänglichen Worten niederzulegen, scheint mir verwandt mit der Überzeugung, dass wir mehr sind als unsere biologischen Prozesse. Ich frage mich, ob unsere gegenwärtige kulturelle Empfänglichkeit für die Verlockungen des Materialismus, unsere zunehmende Bereitschaft, die Psychologie als chemischen Vorgang, die Individualität als genetische Anlage und das Verhalten als Ergebnis früherer Erfordernisse der menschlichen Evolution zu verstehen, nicht unmittelbar mit dem postmodernen Wiederaufleben des Mündlichen und dem Schwinden des Schriftlichen verbunden ist, unserem ständigen Telefonieren, unseren flüchtigen E-Mailen, unserer unerschütterlichen Hingabe an die Flimmerkiste. Ich möchte das ein wenig einschränken, denn auch nicht schriftfixierte Kulturen, und darunter verstehe ich die auch heute noch bestehenden kleinen Familienkulturen, kennen die mündliche erzählende Erinnerung auf Geburtstagsfeiern, Familientreffen. Sie kennen erzählende Großväter und Großmütter und so weiter. Die Forschungsparadigmen des Naturalismus, also die Reduktion des Geistes auf materielle Prozesse, lässt sich selbst als eine geistige Bewegung seit der Antike beobachten und erweist sich somit als kulturelle Konstruktion. Hier möchte ich dem Jenenser Genius Loci huldigen, der in einer dritten Version seiner medizinischen Doktordissertation, die im Jahre 1780 im Druck erschien, den Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen vorlegte. Sie sehen, ich rede von Friedrich Schiller. Diese Schrift unter dem Einfluss des großen Naturforschers, Arztes und Dichters Albrecht von Hallas sowie des schottischen Philosophen Adam Ferguson und dessen Übersetzer, dem deutschen Philosophen Christian Garve, versucht, die funktionale Einheit von Körper und Seele zu erweisen. Schiller hat keinen Begriff mehr von Seele als einer substanziellen Wesenseinheit, wie das in religiöser Tradition der Fall ist. Hier zeigt sich der Einfluss des medizinischen Empirismus der Aufklärung, der Eingang in die hohe Karlsschule gefunden hatte. Dabei betont Schiller sogleich die, Zitat, Eingeschränktheit der menschlichen Seele und sagt, die Tätigkeit der menschlichen Seele ist an die Tätigkeit der Materie gebunden. In einem Brief an Körner vom 7.5.1785 spricht er sogar von der traurigen Diktatur des Körpers über die Seele, die er selber ja erleiden musste mit seiner schlimmen Krankheit, die zu seinem frühen Tode führte. Franzen hat die Geschichte seiner Familie in einem inhaltlich und fiktional erweiterten Rahmen ausgebaut, in seinem großen Roman Die Korrekturen, The Corrections, den ich zur großen Literatur zähle. Franzen erzählt die Geschichte einer starken, wenn auch problematischen Familienbande, im Doppelsinn des Wortes Bande, um den demenzkranken Patriarchen Alfred, einen pensionierten Eisenbahningenieur aus dem amerikanischen Mittelwesten. Das erste Wort des Romans lautet der Irrsinn, the madness. Mich interessiert in erster Linie die Darstellung der Demenz, die mit der Beschreibung des Alltags von Alfred und seiner Ehefrau Enid und der Alarmglocke der Angst beginnt. An alarm bell that no one but Alfred and Enid could hear directly. Diese Angst ist namenlos und bildet eine Art Hintergrundgeräusch. Sie kann jederzeit manifest werden. Ich begnüge mich jetzt im Folgenden mit der deutschen Übersetzung, weil es sonst zu lange dauert. Enid war sicher, dass sie selber einen klareren Kopf bekommen würde, wenn sie sich nicht alle 5 Minuten fragen müsste, was Alfred im Schilde führte. Ihr Leben ist geprägt von einem nicht anerkennen wollen und nicht akzeptieren wollen der Krankheit. Enid behandelt ihren Mann, als würde er aus Bosheit alle Verhaltenserwartungen und Normen verletzen. Sie möchte, dass Alfred anders ist und das heißt, wie die Männer ihrer Freundin. Sie gibt Alfred die Schuld, als hätte er eine Wahl und behandelt ihn wie ein ungezogenes Kind. Umgekehrt gibt Alfred seiner Frau die Schuld dafür, dass sie seiner Verwirrung, Zitat, durch bloße Zeugenschaft zur Existenz verhalf. Denn er versucht, sie ebenso zu verbergen wie eine geheime Schuld, wie auf der anderen Seite seine Frau seine Krankheit nicht wahrhaben will. Das ganze Dilemma kommt im Dialog mit der Tochter Denise zum Ausdruck. Es gibt 3 Kinder, 2 Söhne, Gary und Chip und die Tochter Denise, die alle bereits aus dem Hause sind. Zitat: Gary möchte, dass wir uns für betreutes Wohnen anmelden. Er begreift nicht, dass es dafür schon zu spät ist. Solche Heime nehmen Leute, die in einem Zustand sind wie Dad, gar nicht mehr auf. Aber wenn Dad nun dauernd die Treppe runterfällt, Denise, er benutzt das Geländer nicht. Er hört einfach nicht, wenn ich ihm sage, dass er beim Treppensteigen nichts tragen darf. Schließlich muss Alfred zur Untersuchung in eine gerontopsychiatrische Klinik gebracht werden. Er nimmt die Umgebung als Gefängnis wahr. Eindringlich beschreibt Franzen den letzten Rest eines fragmentierten Bewusstseins, das sich an sich selbst gerade noch zu erinnern vermag, wie es einmal war. Ein Bewusstsein auf der Schwelle von Erinnern und Vergessen. Zitat: Wie eine Ehefrau, die gestorben, oder ein Haus, das abgebrannt war, genauso lebhaft hatte er die Klarheit, die man zum Denken, und die Kraft, die man zum Handeln brauchte, noch in Erinnerung. Durch ein Fenster zur nächsten Welt konnte er sie sehen, diese Klarheit, konnte sie sehen, diese Kraft, nur knapp außerhalb seiner Reichweite, gleich hinter den Thermopanescheiben. Ich möchte hier auf den Gebrauch von Gleichnis und Analogie hinweisen, wie eine Ehefrau oder wie ein Haus, das abgebrannt war. Ich komme darauf nochmal zurück. Franzen idealisiert kein Familienmitglied, die sich auf die Nerven gehen und nicht voneinander lassen können, ja, vielleicht sich sogar lieben. Und das trotz Alfreds patriarchisch-tyrannischer Sturheit, die seine Demenz bis zum Ende überlebt. Zitat: Ennits Versuche, ihn zu korrigieren, hatten allesamt nichts gefruchtet. Er war noch genauso stur wie an dem Tag, als sie ihn kennengelernt hatte. Ist das nicht ein Ausdruck dafür, dass wir im Kern unserer Persönlichkeit unzerstörbar sind, so unangenehm dieser Kern auch für die anderen und vielleicht auch für uns selbst sein mag?
Im Hörsaal auf D-Radio Wissen lauschen Sie zurzeit Professor Hans-Georg Pott, der über Altersdemenz und das Wissen der Literatur spricht. Nach nur wenigen Sekunden geht's weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Ich möchte nun an einem weiteren Beispiel ein Erkenntnisproblem erörtern, das mit der Darstellung von Demenz als dem Unbeschreiblichen auftaucht. Denn wie kann man die Bewusstseinswirklichkeit eines Dementen darstellen, sein Selbsterleben, seine Ich-Perspektive, wenn er sich nicht mehr für Außenstehende verständlich artikulieren kann und für sich selbst möglicherweise auch nicht? Versuche, eine fiktionalisierte, fragmentierte und weitgehend unverständliche Sprache aufzuschreiben, die es gibt, lassen normale Leser wie mich ziemlich ratlos. Ich möchte an einem Beispiel zeigen, wie es Franzen mit großer stilistischer Meisterschaft gelingt, uns ein defektes Inneres verständlich zu machen, indem er mit den formal-stilistischen Mitteln von Metapher, Vergleich und Gleichnis uns eine Geschichte erzählt. Und vielleicht ist das Gleichnis die höchste uns Menschen erreichbare Erkenntnisform des Unzulänglichen, Unbeschreiblichen. Es geht also um Alfred, hier L genannt, und seine Frau. Die folgende Szene schildert, wie L schon am Donnerstag die Koffer packt, obwohl die beiden erst am Samstag verreisen wollen. Auf die Frage Enits, L, was machst du da, beginnt er einen Satz: Ich habe. Da er sich durch die Frage überrumpelt fühlt, kann er den Satz nicht vollenden und es entsteht eine Pause, nach der er dann schließlich den Satz beendet: Meinen Koffer gepackt, hörte er sich sagen. Die Lücke in Alfreds Antwort füllt der Autor mit einem über 1,5 Seiten langen komplexen Satzgefüge, das in der Perspektive des auktorialen Erzählers der dritten Person die der ersten Person einnimmt und erzählt, was in ihr vor sich geht. Die Lücke wird ausgefüllt mit Sinn gefüllt Und so wird uns verständlich, warum sie überhaupt entsteht und wieso. Und wieso all den Satz schließlich doch beenden kann. Man muss ihn schon zur Gänze hören, um zu verstehen. Jetzt folgt ein etwas längeres Zitat, wobei es sich eigentlich nur um einen einzigen langen Satz handelt. Er drehte sich zur Tür, in der sie aufgetaucht war. Dann begann er einen Satz. Ich habe. Doch wenn er überrumpelt wurde, war jeder Satz ein Abenteuer im Wald. Und sobald er die Lichtung, an der er den Wald betreten hatte, nicht mehr sah, bemerkte er, dass die Brotkrumen, die er zu seiner Orientierung hatte fallen lassen, von Vögeln aufgepickt worden waren, leisen, flinken, pfeilgeschwinden Dingern, die er in der Dunkelheit nicht recht ausmachen konnte, obwohl sie ihn in ihrem Hunger so zahlreich umschwärmten, dass es schien, als wären sie die Dunkelheit, als wäre die Dunkelheit nicht gleichförmig, keine Abwesenheit von Licht, sondern etwas Wimmelndes, Korpuskelhaftes. Und in der Tat hatte er als emsiger Teenager in McKay's Treasury of English Verse für dämmerig das Wort Crepuscula gefunden, woraufhin die Korpuskeln der Biologie, die Blutkörperchen nämlich, für immer in sein Verständnis dieses Wortes eingeflossen waren, sodass er sein gesamtes Erwachsenenleben hindurch die Dämmerung als Korpuskularität wahrgenommen hatte, vergleichbar der Körnigkeit eines hochempfindlichen Films, wie man ihn benutzte, wenn man bei schummriger Innenbeleuchtung fotografieren wollte, vergleichbar auch einer Art düsteren Verfalls. Daher die Panik eines Mannes, den man, verraten und verkauft, tief im Wald allein gelassen hatte, wo die Dunkelheit eine Dunkelheit von Starren war, die den Sonnenuntergang verfinsterten, oder von schwarzen Ameisen, die ein totes Opossum stürmten, eine Dunkelheit, die nicht einfach nur da war, sondern die Wegmarkierungen, die er vernünftigerweise ausgelegt hatte, um sich nicht zu verlaufen, regelrecht verschlang. In der Sekunde jedoch, da er begriff, dass er die Orientierung verloren hatte, wurde die Zeit wunderbar langsam und er entdeckte bis dahin nie geahnte Ewigkeiten im Abstand zwischen einem Wort und dem nächsten oder besser gesagt, er war gefangen in den Lücken zwischen den Wörtern und konnte bloß dastehen und zusehen, wie die Zeit ohne ihn weitereilte, wobei der gedankenlose, jungenhafte Teil von ihm blindlings durch den Wald davonstürzte, bis er außer Sichtweite war, während er, gefangen, der erwachsene L., mit sonderbar unpersönlicher Spannung abwartete, ob der von panischem Schrecken erfüllte kleine Junge, auch wenn er nicht mehr wusste, wo er war oder an welcher Stelle er den Wald dieses Satzes betreten hatte, es vielleicht trotzdem schaffen würde, auf die Lichtung zu stolpern, auf der Enid, ohne irgendwelche Wälder wahrzunehmen, auf ihn wartete. Meinen Koffer gepackt, hörte er sich sagen. Das klang richtig, Possessivpronomen, Substantiv, Verb. Vor ihm stand ein Koffer, eine wichtige Bestätigung. Er hatte nichts verraten. Aber Enid hatte schon wieder etwas gesagt. Der Ohrenarzt hatte behauptet, er sei leicht schwerhörig. Alfred runzelte die Stirn, weil er sie nicht verstanden hatte. Heute ist Donnerstag, sagte sie lauter. Wir fahren doch erst Samstag. Dieses lange Satzgefüge beginnt mit einem metaphorischen Vergleich. Jeder Satz ein Abenteuer im Wald, in den Alfred eintaucht. Er wird zum Hänsel des Grimmschen Märchens, der Brotkrumm streut, die die Vögel aufpicken, sodass er sich verirrt. Gretel fehlt, sie wartet auf der Lichtung. Sodann assoziiert er die Dämmerung mit der Korpuskularität über das Wortspiel Corpuscula Crepuscula, eine Jugenderinnerung, woran der Erzähler weitere Vergleichsketten anfügt, die immer mit wie anfangen, ne? As the graininess of a high-speed film, as of a kind of sinister decay und so weiter. Orientierungslos im Wald der Wörter ereignet sich das Wunder der Verlangsamung und Aufhebung der Zeit. Ich wiederhole nochmal, in der Sekunde jedoch, da er begriff, dass er die Orientierung verloren hatte, wurde die Zeit wunderbar langsam. Er war gefangen in den Lücken zwischen den Wörtern und konnte bloß dastehen und zusehen, wie die Zeit ohne ihn weitereilte, wobei der gedankenlose, jungenhafte Teil von ihm blindlings durch den Wald davonstürzte. Er spaltet sich in den alten und den jungen L., wobei der Junge blindlings davonstürzend die rettende Lichtung, also Orientierung, erreicht, auf der Enid wartet. Dieser junge L., der noch in dem Alten auf eine geheimnisvolle Weise anwesend ist, ermöglicht es, aufgrund dieser Spaltung den Satz zu vollenden. Meinen Koffer gepackt, hörte er sich sagen. Die Tatsache, dass die rettende Lichtung Orientierung, auf der Enid wartet, von dem jungen L. blindlings erreicht wird, der sozusagen dem Alten zu Hilfe eilt und die Satzlücke schließt, lässt sich auch als im wahrsten Sinne des Wortes erhellende Erinnerung an die längst verschüttete junge Liebe, das einstige Zueinanderfinden der beiden, verstehen. Ich betrachte das Ganze als ein langes, komplexes Gleichnis. Hier zeigt sich, was Dichtung zu leisten vermag, mit den viel zitierten letzten Worten der Faustdichtung Goethes, das unzulängliche Hierwirds-Ereignis. Diese Vergleichsketten und Motivverflechtungen leisten, was kein anderer Diskurs vermöchte, die Innenansicht eines dementen Bewusstseins zu simulieren, eben im Gleichnis, das aus einem Versagen ein grandioses Sagen macht. Ein weiterer Erklärungsversuch, wie ein dementes Bewusstsein funktioniert, betrifft ebenfalls die Zeitdimension. Wenn das Gedächtnis schwindet, schwindet möglicherweise auch ein stabiles Weltverständnis. Wenn der gegenwärtige Augenblick nicht mehr mit der Vergangenheit verknüpft werden kann, so ist jeder nächste Moment der Zeit ganz neu, voller Überraschungen und Möglichkeiten. Mit jedem Zeitmoment bricht gleichsam ein neuer, völlig unverständlicher Tag an. Es kann gleichsam alles passieren. Mit anderen Worten, es gibt keine Kontinuität oder nur dort, wo die, wie es heißt, unveränderlichen historischen Wurzeln der Dinge lagern unter Tage. Das sind die Dinge, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, wie die Midland Pacific Railroad, bei der Alfred sein Berufsleben weitgehend zugebracht hatte. Franzen bedient sich wieder der Gleichnisrede, um das zu kommentieren. Tiere. Aber Denise ging schon aus der Küche und brachte Alfred den Teller, für den das Problem des Daseins dieses war, dass die Welt wie ein aus dem Boden emportreibender Weizensämling sich auf der zeitlichen Achse vorwärts bewegte, indem sie ihrem äußeren Rand Zelle für Zelle hinzufügte, also einen Moment auf den anderen schichtete, und dass es, selbst wenn man die Welt in ihrem frischesten, jüngsten Moment begriff, keinerlei Garantie dafür gab, dass man sie auch einen Moment später noch begreifen konnte. Kaum hatte er sich der Gegenwart von Denise, den Snacks und Chips Wohnzimmer vergewissert, da hatte der äußere Rand der Zeit bereits eine weitere Schicht Zellen hinzugewonnen, sodass er abermals mit einer andersartigen, noch unbegriffenen Welt konfrontiert war, weshalb er es, anstatt seine Kräfte bei diesem Wettlauf zu verausgaben, zusehends vorzog, seine Zeit unter Tage zuzubringen zwischen den unveränderlichen historischen Wurzeln der Dinge. Zu Hause sitzt er am liebsten in einem alten, ausrangierten Sessel im Keller zwischen altem Gerümpel von früher, den unveränderlichen historischen Wurzeln der Dinge. Die Dichtung verwendet, analog zu den Methoden der empirischen Wissenschaften, rhetorische und stilistische Kniffe und Techniken, um zu sagen, was sich anders nicht sagen lässt. Nimmt man gegen Traditionen einer alteuropäischen Semantik der lügenden Dichter Poesie als Erkenntnis- und Wissensform ernst, so geht es weniger, obwohl auch um Formen und Funktionen des Fiktiven, als vielmehr um die Lesbarkeit der Welt, um das mit einem Buchtitel von Hans Blumenberg zu sagen, um die Lesbarkeit der Welt und ihre verschiedenen Wissensordnungen und Erkenntnismodelle. Nicht ganz unabhängig voneinander verhalten sich nämlich die verschiedenen Symbol- und Schriftsysteme der Mathematik und Logik, der Chromosomen, der DNA und der natürlichen Sprachen zueinander, wie unter anderem Blumenberg gezeigt hat. Der Nobelpreisträger für Chemie, Manfred Eigen, äußert sich in Bezug auf die Entschlüsselung des menschlichen Genoms nicht nur sehr zurückhaltend, er bedient sich auch eines sehr alten literarisch-theologisch-hermeneutischen Topos. Wir haben das Buch des Lebens identifiziert und gerade gelernt zu buchstabieren. Unsere Bemühungen, in diesem Buch zu lesen, stecken noch in den Kinderschuhen. Und zu verstehen, was wir da lesen, das ist Zukunftsvision. In Bezug auf letzte Fragen muss es beim Gleichnis sein Bewenden haben. Thomas Mann entfaltet im Zauberberg einen langen, auch medizinisch gestützten Diskurs über die Natur des Menschen und die dreimal wiederholte Fragen, was ist das Leben? Und er schreibt, es war nicht materiell und es war nicht Geist. Es war etwas zwischen beiden, ein Phänomen getragen von Materie, gleich dem Regenbogen auf dem Wasserfall und gleich der Flamme. Die Natur des Menschen wird im Zauberberg auch Gegenstand des kulturellen Diskurses der Medizin in literarischer Umkleidung, genauer der Anatomie und Physiologie, und die Durchleuchtung und Abbildung mittels des Röntgenapparates führen genau zu jener Entzauberung der Welt, die seit Max Weber ein Schlagwort geworden ist. Es gehört zu den nicht geringen Leistungen der Dichtkunst, dass sie diese Entzauberung in zauberhaften, schönen Worten zu gestalten vermag, wie etwa in der Schilderung des Durchleuchtungsleibes im Röntgenapparat im Zauberwerk. Bei diesem Gleichnis, gleich dem Regenbogen auf dem Wasserfall und gleich der Flamme, muss es sein Bewenden haben. Ein Mehr an Erkenntnis ist der Dichtung nicht möglich. Aber auch den anderen Diskursen ist ein Mehr an Erkenntnis nicht möglich, behaupte ich kühn mit etlichen Naturwissenschaftlern wie Manfred Eigen, Hans-Peter Dürr und anderen. Es bleibt dabei, wie Thomas Mann schon sagte, was Leben sei, wusste niemand. Das Gleichnis also. Die andere Technik der epischen Dichtung ist die des auktorialen Erzählers, den wir auch in unserem Beispiele vorfinden. Die Wissenschaften nehmen wie alle Wissenschaften einen objektiven Beobachterstandort in der dritten Person, also von außen ein, und unterscheiden neuronale und mentale Prozesse, um funktionale Korrelate zwischen beiden zu untersuchen. Kognitive und neuronale Leistungen werden dabei mit verschiedenen Beschreibungssystemen erfasst. Selbst wenn neuronale Prozesse meinen Geist kausal determinieren sollten und meine Gründe und Erwägungen nur nachträgliche Illusionen wären, die Gründe für kausal determinierende Ursachen unterschieben, so kann ich mich für einen schlechten Vortrag nicht damit entschuldigen, dass mein Gehirn ihn gemacht und ich nur aufgeschrieben habe, was es diktiert hat. Aus der Erlebnisperspektive der ersten Person macht es gar keinen Sinn, zwischen meinem Organ, Gehirn und meinem Geist, also dem Ich, dem Bewusstsein, dem Denken, den Gefühlen zu unterscheiden. Es ist nun die Besonderheit der Dichtung, dass sie ihre Beobachtungen sowohl aus der Ich-Erlebnisperspektive der ersten Person als auch unter Umständen zugleich aus der Beobachtungsperspektive der dritten Person beschreiben kann. Ein Kunststück und Sprachspiel, das nur der Dichtung erlaubt sein kann. Mit den Worten Thomas Manns: Es ist nun zweierlei, ein Ding sein und es betrachten. Und doch gibt es Ebenen und Sphären, wo beides auf einmal statt hat. Der Erzähler ist zwar in der Geschichte, aber er ist nicht die Geschichte. Aus unserem Beispiel, da haben Sie diese gleichzeitige doppelte Perspektive, und sobald er die Lichtung, an der er den Wald betrachtet hatte, nicht mehr sah und so weiter. Das ließe sich natürlich auch in der Ich-Perspektive formulieren. Das wäre dann aber Ausdruck eines subjektiven Meinens. Im auktorialen Erzählermodus wird die Objektivität eines Beobachters von außen suggeriert, den es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wir haben keinen archimedischen Punkt von außen. Eines Beobachters von außen suggeriert, der ein bestimmtes Wissen generiert. So viel Allwissenheit über innere Zustände billigen wir sonst nur noch dem lieben Gott zu. Weshalb es denn manche Autoren gibt, die sich für den lieben Gott halten. Ja, wie Martin Walser in seinem letzten Roman. Literatur, Poesie und Wissenschaft. Die Literaturwissenschaft als wundersames Weltkind inmitten überliefern eine lange spannungsreiche Geschichte zueinander, geprägt von gegenseitiger Ignoranz über Konflikte und Friktionen betreffend Geltung und Geld, insofern es an den Hochschulen auch darum geht, bis zu der Einsicht der Komplementarität der Diskurssphären der beiden Kulturen, der geisteswissenschaftlich-literarischen und der naturwissenschaftlich-technischen. Nicht nur die aktuelle Nachfrage nach Ethik, auch die wachsende Einsicht, dass Dichter und Künstler nicht nur unter den Titeln des schönen Scheins und der Fiktionalität Lügen verbreiten, bezeugen ein Bedürfnis nach Belehrung und Unterhaltung, wobei eine unterhaltende Belehrung nicht zu verachten ist. Es scheint die Einsicht zu wachsen, dass unterschiedliche Perspektiven eine komplexe, multiple Beschreibung der Welt, der Wirklichkeit angemessener ist als eine monistische oder dualistische, die nicht mehr konsensfähig sind. Die Welt ist nämlich alles, was der Fall ist und alles, was der Fall sein könnte. Das Weltbild der Quantenphysik ist eines der Möglichkeiten und der statistischen Wahrscheinlichkeiten. Als gemeinsamer Nenner lässt sich festhalten, dass es nicht mehr eine wahre Repräsentation der Welt gibt, sondern nur Symbolsprachen und Symbolsysteme, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Thomas Mann notiert einmal: Ein großer Neurologe hat eines Tages das Gewissen als soziale Angst bestimmt. Das ist, mit allem Respekt, eine unangenehm moderne Bestimmung, ein typisches Beispiel dafür, wie man heute alle Sittlichkeit und Religiosität im Sozialen aufgehen lässt. Man kann heute weitergehend mit Blick auf die unangenehm modernen Bestimmungen der Gehirnforschung und der molekularen Biologie fragen, ob nicht alle Geistigkeit in neuronalen Prozessen aufgeht. Zwar sind sich die Forscher darüber keineswegs einig. Die Neuromagie, wie Luhmann das nennt, die Neuromagie, die Bewusstsein, also die Fähigkeit, Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden zu können, zustande bringt, ist letztlich noch unbekannt. Aber ein Gefühl des unangenehm Modernen bleibt. Es könnte auch die Magie unseres Bewusstseinslebens gänzlich entzaubert werden. Umso freudiger werden wir uns von Kunst und Dichtung verzaubern lassen und wir beschämte Rhapsoden, wenn ich uns Literaturwissenschaftler einmal in diese alte Tradition stellen darf, werden uns mit Kant vor allen Einwürfen seit Platons Ion, wir wüssten ohne wirkliche Sachkenntnis lediglich viel Schönes zu sagen, damit rechtfertigen, dass wir damit, ich zitiere Kritik der Urteilskraft, dass wir damit die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördern, deren Richtmaß die reflektierende Urteilskraft ist. Gestatten Sie mir wenige Schlussworte. Eine aufgeklärte Kultur hat sich am Richtmaß der reflektierenden Urteilskraft zu bemessen, die gleichsam die Basisoperation für eine Kultur der Selbstkritik und der kommunikativen Vernunft bildet, die individuelle wie kollektive Identitätsbildungen als permanenten Lernprozess begreifen. Egal, was die Gehirnzellen dazu sagen. So viel Aufstand und Freiheit muss sein. Das Wissen der Dichtung unterscheidet nicht immer Sein und Sollen, Wunsch und Wirklichkeit. Die Welt ist, wie sie ist und wie sie nicht sein soll. Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn, Entzauberung und Verzauberung der Welt durchdringen sich in großer Dichtung. Entdeckt der entzaubernde Blick die große Sinnlehre alles Geschehens, so der Verzaubernde den Sinn, weil er aus dem Verlangen nach Sinn hervorgeht. Geschichten machen Sinn. Ich danke Ihnen.
Hans-Georg Pott sprach auf dem Symposium der Volkswagen-Stiftung an der Universität Jena. Das Thema: individuelle und gesellschaftliche Perspektiven des Alterns. Der heutige Mitschnitt stammt von der Veranstaltung am 2.12.2011.
D-Radio Wissen. Hörsaal.